Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sie leitet seit 30 Jahren die Franziskusstube in Stuttgart. Sie kümmert sich um die sich sonst nicht so viele Menschen kümmern. Manche bezeichnen sie als die Mutter Teresa von Stuttgart. Guten Morgen und herzlich willkommen, Schwester Margret. Wie geht's Ihnen?
Danke, sehr gut.
Mussten Sie heute umdisponieren, weil 10 Uhr am Vormittag ist ja eine Zeit, wo Sie eigentlich ganz andere Dinge zu tun haben?
Ja, manche haben natürlich schon sehr erstaunt geschaut, wie ich kurz vor 9 Uhr weggelaufen bin und fragend, was macht sie jetzt wieder? Aber also, wir haben gute Mitarbeiterinnen, die dann einfach da waren.
Wunderbar. Also, Franziskusstube bedeutet, da gibt es ein kostenloses Frühstück. Ich glaube zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr.
Richtig.
Und es gibt auch so eine medizinische Notversorgung. Wenn einer keine Klamotten mehr hat oder ganz dreckige Klamotten, dann kann er auch sich aus der Kleiderkammer neue Klamotten holen. Ist es so einigermaßen korrekt zusammengefasst?
Ja, ist okay.
Ja. Was sind gerade Ihre größten Probleme in der Franziskusstube?
Also die Franziskusstube ist eigentlich, so wie sie läuft, finde ich es alles wirklich gut. Und ich glaube, auch unsere Leute in der Franziskusstube fühlen sich wohl. Und es sind vorwiegend auch ältere Leute, die eine ruhigere Atmosphäre möchten. Und was mir am meisten gut tut und gefällt, wenn jemand dann sich wohlfühlt und wenn sich die Gesichter, die zum Teil auch wirklich, ja, man merkt, sie haben viel mitgemacht, die sich entspannet und löset und vielleicht auch über ganz lange Zeit hinweg, dass einfach jemand aus der Depression rauskommt und aufbaut und in Richtung Normalität geht.
Das bedeutet, richtig. Da kommen Menschen zu Ihnen nicht nur, weil es kostenlos Frühstück gibt, also Menschen, die kein Geld haben, sondern weil sie auch sowas wie eine soziale Wärme dort erleben?
Ich denke schon, dass viele für das wichtig ist. Das bedeutet natürlich auch, dass mir relativ streng vorgeht. Also es kann niemand rumschreien und andere beleidigen und wenn jemand auch stark alkoholisiert ist oder unter Drogen steht, müssen wir eben eingreifen.
Den aber schicken Sie dann weg?
Der muss zumindest an diesem Tag mal weg. Mhm. Aber es ist einfach wichtig, dass die Atmosphäre gepflegt wird und unsere Leute machen da auch mit und helfen mit und es ist ihnen wichtig und ist ihnen Anliegen. Ja. Weil das ist das, was die Franziskusstube ausmacht. Nicht nur das Frühstück.
Ihr Weg, nicht nur was die Franziskusstube angeht, sondern auch religiös gesehen in den Orden der Franziskanerinnen. Ihr Weg davor, Schwester Margret, man sollte dazu sagen, Sie kommen von der Schwäbischen Alb?
Am Rande von der Alb, ja.
Grüningen?
Richtig.
Kindheit, Jugend dort verbracht?
Ja. Sehr schön.
Große Familie?
Jawohl.
Viele Kinder?
5 waren wir.
Okay. Und Sie waren ganz normal Schule und dann eine Ausbildung, ich glaube, zur Familienpflegerin.
Ja, Dorfhelferin hat es damals geheißen, also einfach Familienpflegerin auf dem Land.
Was haben Sie da gemacht?
Ach, ich war in Familien, wo die Mutter meistens im Krankenhaus war und jemand einspringen musste. War auch eine sehr schöne Zeit, wichtige Zeit für mich.
Wann war so der Punkt, als bei Ihnen die Überlegung begann, vielleicht doch in ein Kloster zu gehen?
Das waren wohl nur einige Umwege. Ich bin in der Zeit auch sehr gerne in die Berge klettern und so weiter, wandern gegangen. Und in der Natur war für mich einfach sehr schön der Friede und ja, das war für mich eine Zeit der Gottsuche. Und dann habe ich versucht, dann weiterzugehen und bin dann einfach auch in Seminare und Meditationen gegangen und habe solche Dinge gemacht und irgendwann war dann der Punkt, wo ich dann einfach sage, ich möchte den Weg
konsequent gehen?
Ja, oder einfach weitergehen.
War es deshalb vielleicht auch eine schwierige Entscheidung, weil das ist ja auch verbunden mit Verzicht. Also Verzicht auf ein bürgerliches Leben, Verzicht auf Familie, Verzicht auf Kinder?
Damals war das keine Frage, das war einfach unwichtig. Das war einfach dieses Gefühl von innen her, dieses Gott spüren können oder nahe zu sein, das war viel wichtiger.
Warum haben Sie sich die Franziskanerinnen ausgesucht und nicht einen anderen Orden?
Die waren halt einfach auch in der Nähe und Kloster Season war meine Schwester im Internat. Und daher kannte ich dieses Kloster und auch unsere Zahnärztin war dort. Ja. Und also das war ihr ein bekannter Ort.
Und als Sie dann dort waren, haben Sie sich dann sofort heimisch gefühlt? Hatten Sie das Gefühl, es war absolut die richtige Entscheidung oder gab es da auch Phasen von Zweifel?
Es gab auch Phasen. Man musste in diese Art Leben natürlich hineinwachsen, auch in diese Gebetszeiten mit Psalmen und so. Das muss man alles hineinwachsen, ja. Ist ganz klar, bis es sich aufschließt, bis man da, schwäbisch gesagt, was davon hat.
Okay. Wobei man dazu sagen muss, Sie sind dann sehr schnell wieder als Ordensfrau nach außen gegangen. Sie haben Obdachlosenhilfe gemacht. Manche nennen Sie die Mutter Teresa von Stuttgart. Andere sagen, Sie seien eine Streetworker-Nonne. Sie verdrehen gerade die Augen. Das sind Ausdrücke, die Ihnen nicht so gut gefallen.
Ja, letztlich treffen Sie mich insgesamt wahrscheinlich nur ein Teil von mir.
Ja.
Aber
es ist doch auch schön, wenn man für seine Arbeit so gelobt und wertgeschätzt wird.
Ja, natürlich. Und Streetwork habe ich ja immer sehr gern gemacht. Ja. Und es war immer ganz wichtig. Meine ersten Streetworker-Runden waren ja in München. Mhm. Unter den Isarbrücken damals vor 35 Jahren. Das war so meine Lehrzeit in München.
Welche Menschen haben Sie da unter diesen Brücken angetroffen, Anfang der 80er Jahre?
Ja, das waren natürlich in erster Linie Leute, die schwerst alkoholabhängig waren. Mhm. Drogenabhängige hat es damals noch nicht so viele gegeben, aber es war auch schwer im Kommen. Ja.
Und deren Karrieren waren ähnlich insofern, als irgendwann verliert man die Arbeit, dann geht die Familie kaputt, irgendwann ist die Frau weg. Und dann die Wohnung und dann ist nichts mehr da.
Das Problem der Alkohol, die Abhängigkeit und der Versuch, dann wieder das Elend mit Alkohol zu therapieren und die Rückfälle.
Wie haben Sie diesen Menschen unter den Isarbrücken damals geholfen? Was haben Sie gemacht?
Wir haben Tee ausgeteilt und Brote. Damals gab es diesen Walter Lorenz, der das begonnen hat. Und wir haben damals die Genehmigung bekommen, nach München zu gehen und so quasi Praktikum zu machen, um dann in Stuttgart dann eben weiterzumachen.
Also irgendwann, Sie haben das ein paar Jahre in München gemacht und dann hat der Orden gesagt, bitte komm zurück oder geh nach Stuttgart.
Ja, das war eine klare Vorgabe damals noch vom Bischof Moser.
Vorgabe war, eine Stube in Stuttgart aufzubauen?
Irgendeine obdachlose Arbeit.
Ja.
Und damals ist dann der damalige Caritas-Bereichsleiter zu mir gekommen und hat dann eingeladen, ihn zu unterstützen. Und das war dann wirklich eine gute Sache mit der Caritas zusammen. Diese Tagesstätten und die Franziskusstube da aufzubauen und natürlich die Streetwork-Runde auch.
Und das ist auch von vornherein und von Anfang an angenommen worden oder gab es da auch Berührungsängste? Geht man da rein? Ist man dann nicht ein Stück weit stigmatisiert?
Irgendwo, ich weiß nicht, das habe ich mir nie überlegt. Was halt nötig ist, macht man und wir mussten natürlich das alles lernen und ja, unsere Erfahrungen machen und wahrscheinlich macht man am Anfang auch vieles falsch, weil man einfach erst durch Erfahrungen lernen muss.
Wenn Sie sich das alles im Zeitraffer angucken, die Biografien, die Probleme, ist das irgendwie alles gleich geblieben oder hat sich da auch was verändert im Laufe der Jahre?
Ja gut, die Gruppe der Drogenabhängigen sind dazugekommen. Das war, ja, in Stuttgart war das dann ganz schwierig. Die haben sich dann gespritzt in den unterirdischen Toiletten und wir sind damals auch oft gefilmt worden mit runter und die haben wirklich mitgemacht damals noch. Also wirklich im Elend drin. Ich habe noch Fotos in Erinnerung Müllhaufens, wo die Menschen da drin gelebt haben.
Ist das besser geworden?
Das ist in jedem Fall. Es wurden Notübernachtungen aufgemacht. Damals hat sich keine Einrichtung hätte je einen Drogenabhängigen aufgenommen. Und dann wurde die erste Notschlafstelle, der Sleep-In, aufgemacht. Und bei Nacht waren da immer dann Leute da, die dann bewacht haben. Und es waren viele Schritte, ja, die da gemacht werden mussten. Und dann auch die Substitution mit den ersten Ärzten.
Methadon-Programm.
Ja, das ungeheuer umstritten war. Und wir haben damals in der damaligen Einrichtung in der Heusteigstraße die Leute dazu geholt, die man einfach gebraucht hat, um das durchzusetzen. Ja. Man hat damals den jetzigen Kardinal Kasper hergeholt und den habe ich dann zu den Frauen hingesetzt und am Schluss hat er dann gesagt, wenn ich dann was brauche, kann ich mich dann melden. Das hätte er vielleicht besser nicht gemacht.
Weil Sie haben sich gemeldet.
Ich habe mich natürlich gemeldet und habe dann einfach gebeten, dass er unterstützt, dass die Methadonausgabe, dass das kommt. Und habe dann auch den damaligen ersten Gesundheitsbürgermeister geholt. Und
das hat funktioniert dann schlussendlich.
Ja,
das heißt, das Elend dieser drogenabhängigen Frauen hat auch den Kaspar so beeindruckt, dass er gesagt hat, da muss man sich engagieren und helfen.
Ja, er hat sich dann an den Erwin Teufel gewandt.
Okay.
Das war damals ja auch noch, das war unmöglich, diese Sache. Und das waren so diese Umwege, wie das entstand, das weiß halt kein Mensch mehr.
Eins noch kurz gefragt, dieses den anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Hat das bei Ihnen immer funktioniert? War das immer da?
Also es ist nicht immer leicht, das muss man sagen, weil das Menschsein oft auch sehr entstellt ist. Aber ja, im ersten Moment muss man einfach das tun, was richtig ist und was jetzt wichtig ist, zu helfen, um die größte Schwierigkeit abzumindern.
Die Hilfe, die Sie leisten, beschränkt sich nicht auf Stuttgart. Sie machen Hilfstransporte in osteuropäische Länder und Sie unterstützen ein Dorf in der Slowakei und eine Roma-Frau, Erika, Schwester Margret, 8 Kinder. Und Sie haben ihr ein Haus gekauft. Wie kam es dazu?
Ja, Erika ist aufgetaucht in Stuttgart und hat gebettelt. Und war dann auch hochschwanger und hat beinahe am Rote Büblatz das siebte Kind bekommen. Das achte ist dann in Rosenheim auf die Welt gekommen.
Okay.
Ich habe sie eine Zeit lang begleitet, bin dann ja auch nach Rodeo gefahren und habe mir den Ort, von dem ich viele Leute kenne inzwischen, vielleicht sogar den ganzen Ort,
aus dem Erika kommt.
Ja, habe ich mir angeschaut und die Kinder von der Erika haben gebeten, dass die Mutter zu Hause bleibt. Was natürlich schwierig war, weil die Kinder waren bei der Halbschwester untergebracht und die Räume waren einfach zu klein. Und wenn die Erika zur Familie zurückgekommen ist, dann hat sie fast keinen Platz gehabt, musste fast draußen schlafen, weil in den Parkräumen 16 Leute waren.
Wenn ich eins noch ganz kurz erklären darf, also Erika ist dann immer nach Deutschland bzw. nach Stuttgart zum Betteln, um dann nach ein paar Wochen wieder zurück in die Slowakei zu gehen. Und das war sozusagen das Geschäftsmodell, mit dem sie dann auch ihre Familie und ihre Kinder ernährt
hat.
Und was ihre Situation noch verschärft, ist, dass es den Mann, mit dem sie die 8 Kinder in die Welt gesetzt hat, nicht mehr gibt.
Den gibt es sicher irgendwo, aber er war eben spielsüchtig und Erika hat dann ihn von der Polizei entfernen lassen, weil er das ganze Geld, Sozialhilfe, Kindergeld, alles verspielt hat und sie für die Kinder nicht mal was zu essen gehabt hat, dass die Kinder gehungert haben. Das war so die erste Situation. Dann kam sie nach Stuttgart. Sie war öfters in der Franziskusstube und wie gesagt, wir haben uns immer wieder unterhalten. Und dann kam sie und sagt, sie hätte ein Haus gefunden und ich hätte doch schon mal einer Familie ein Haus gekauft, wo das Haus abgebrannt ist, wo die Bürgermeisterin mich gebeten hat, sie zu unterstützen, auch mit 10 Kindern. Und sie hat tatsächlich selber ein Haus gefunden und wir haben es unbesehen gekauft.
Für
5.000 Euro. Aber es ist wirklich
in einem miserablen Zustand.
Ein schrecklicher Zustand, ja.
Ist es jetzt renoviert inzwischen? Kann die Familie drin leben?
Die Familie lebt drin, aber natürlich noch unrenoviert. Ah. Wir haben einen Elektriker bestellt über die Bürgermeisterin. Ich weiß jetzt nicht, ob da schon was saniert worden ist. Aber nächsten Monat fährt ein Helfer von uns jetzt, ein Diakon rein und schaut sich das mal an.
Okay. Warum hat Erika 8 Kinder in die Welt gesetzt, Schwester Margret?
Ja, Erika hat das erste Kind mit 14 bekommen und wenn man die Situation dort sieht, die kleinen Häusle, die Favelas, wo viele Leute beieinander wohnen und leben und vielleicht in einem Raum mal 10 Leute und es gibt da ja auch überhaupt keine Geheimnisse und es gibt keinen Rückzugort und
das heißt, es passiert auch alles vor den Augen der Kinder.
Ja, die kriegen alles mit, das ist ganz klar.
Haben Sie mit Erika mal gesprochen über Empfängnisverhütung, Kondome, Pille?
Haben wir, ja. Und sie war dann auch bereit, eine Spirale sich geben zu lassen. Aber heute sagt sie, sie hat jetzt keinen Mann und jetzt braucht sie das nicht mehr. Ich hoffe, sie weiß, was richtig ist. Aber sie sorgt sich für ihre Kinder und das muss man ihr lassen. Da ist sie hinterher.
Hat Erika mal als Prostituierte gearbeitet oder arbeiten müssen?
Nee. Nein, als Prostituierte sicher nicht. Aber wenn mit 14 das erste Kind kommt und dann so beinahe jedes Jahr wieder eines, ja,
schwierig.
Das ist keine gute Situation.
Haben Sie denn in Ihrer alltäglichen Arbeit mit jungen Frauen aus Osteuropa zu tun, die zur Prostitution gezwungen werden?
Das gab es früher mehr wie heute. Heute gibt es ja die Anlaufstelle La Strada und so weiter, die ihre eigenen Anlaufstellen haben. Aber es gibt natürlich Roma-Frauen, die auch gezwungen werden, auf den Strich zu gehen. Ich höre das immer wieder von Frau Konstabel, die ja diese Einrichtungen leitet.
Stuttgarter Sozialarbeiterin.
Ja, und die aber in erster Linie aus dem Gebiet Rumänien, Bulgarien kommen.
Und die, wenn ich das sagen darf, auch schon gesagt hat, auch in dieser Sendung, Zuhälter sind oft die eigenen Väter, die eigenen Onkel oder die eigenen Brüder.
Leider. Aber wenn man diese Sippen, Familiensituationen sieht, ist eigentlich ganz klar, es gibt kein, man ist ein Teil von denen. Und wenn dann auch jemand Geld hat, dann muss er auch wieder zurückgeben. Und also es ist sehr schwierig, das können wir uns in unserer Situation gar nicht vorstellen, diese Sippen. Macht ja. Und Organisation.
Die Zeitschrift Focus, das Nachrichtenmagazin, hat eine Serie, Unsere wahren Helden. Und in dieser Serie hat man auch sie porträtiert. Jetzt guckt sie wieder so schräg und verdreht die Augen. Ist Ihnen das too much?
Nein. Ich finde es halt witzig, weil sie darauf ansprechen. Ja. Weil die Frau dann eben auch die Situation gebracht hat, wo die Erika gebeten hat, dass ich ihre Kinder aufkläre. Mhm. Und witzigerweise habe ich ein Buch irgendwo zugesteckt bekommen. Das war ein Schulbuch über Aufklärung, das sehr umstritten war. Ich habe es nicht gelesen, ich habe halt gesehen, es hat gute Zeichnungen drin gehabt und habe mit diesem Buch die Kinder von der Erika versucht, in ein paar Minuten das Wichtigste zu erklären. Und sie hat es dann natürlich übersetzen müssen. Und alle sind von ganz klein bis ganz groß dagestanden und haben große Augen gemacht.
Apropos Aufklärung. Die katholische Kirche ist dabei, diesen Missbrauchsskandal aufzuklären, der ja fast monströse Ausmaße inzwischen angenommen hat. Wie sehr schockiert Sie das, Schwester Margret?
Es ist unglaublich, dass es also so ein Schock ist. Aber ich denke, es ist einfach, man hat jahrelang über dieses Thema Sexualität so gut wie nicht gesprochen. Das ist halt einfach still verschwiegen worden.
Tabuisiert aus vielerlei Gründen.
Ja, und einfach out, wie selbst schon ein Pater kennt, den ich gesagt hat, nicht christianisiert worden ist. Deswegen finde ich, dass da so viel Unheil, egal wo, da ist.
Also was, wenn ich das noch sagen darf, was vorher so auch nicht klar war oder für viele überraschend kam, dass offenbar auch Ordensfrauen wie Sie Nonnen Missbrauchsopfer geworden sind. Wussten Sie das? Haben Sie das selber gesehen, gehört, geahnt?
Nein, also das war mir nicht klar. Wie dieses Buch von der Frau Doris Wagner rauskommt, habe ich mir das natürlich besorgt.
Eine Frau, die als Nonne auch missbraucht wurde.
Ja, und habe das wirklich mit Überraschung, mit Erstaunen gelesen, habe dann jetzt auch viele Parallelen gefunden, wie Spiritualität einfach auch Machtmissbrauch sein kann, habe ich entdeckt. Und ja, also ich denke, da müssen wir uns alle noch Gedanken machen, und wirklich auch in uns gehe. Das sind Wege, die wirklich wichtig sind.
Wenn Sie sich angucken, wie ungerecht diese Welt letztendlich ist, kriegen Sie da manchmal Zweifel am lieben Gott?
Am lieben Gott nicht. Aber ich finde, wir müssen uns einfach auch mehr anstrengen, dass mit dem, wo wir leben, dass die Menschen um uns rum, dass man mit denen gut umgeht.
Ja, aber wenn man jetzt so eine Bestandsaufnahme macht, also es gibt schon dramatische Unterschiede zwischen arm und reich. Also Sie kennen das ja aus eigenem Erleben, wenn Sie 1000 Kilometer Richtung Osten fahren und in diesem Dorf in der Ostslowakei aufschlagen, unter welchen Bedingungen diese Menschen leben und wie es bei uns aussieht.
Ja, ich finde, da macht die Presse auch gute Arbeit, dass sie dass sie auf solche Dinge auch aufmerksam macht und die Politik ein bisschen aufrüttelt.
Ja, in der Hoffnung, dass die Politik sich dann auch bewegt und ändert?
Ja, ich hätte auch da einen Wunsch an unsere Kirche, auch an Papst Franziskus, damit er die Menschenrechte unterschreibt, dass die Menschenrechte, die Frauen, die Kinder, dass es da in der Kirche Aufwertung gibt.
Eine Aufwertung?
Ja.
Das heißt, Sie wären auch dafür, dass Frauen in der Kirche nicht nur diese dienende Rolle spielen in der Zukunft, sondern ganz andere Funktionen auch ausüben?
Ich bin gern in meiner Rolle drin, aber andere sehen das anders und ich glaube auch, die Zeit muss sich weiterentwickeln und das ist wichtig.
Also der Vatikan als eine barockähnliche Instanz, die darüber befindet, was gut und was richtig ist, hat so keine Zukunft? Fragezeichen.
Ja, vielleicht muss der liebe Gott da schon mal besser hinschauen.
Okay, dann belassen wir es bei dem Hinweis auf den lieben Gott. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie da waren und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit und für Sie persönlich alles Gute.
Ihnen auch vielen Dank.
Eins gehört. SWR1.